hatte immer ein Ziel, die höchsten Berge der Welt zu besteigen. Der Mount Everest sollte der letzte und auch krönende Abschluss sein. Im Basislager hört Steve Kröger eine innere Stimme, die ihm sagt: Dreh um. 2 Tage später sterben 16 Menschen an genau der Stelle, an der er hätte sein sollen. Dieses Erlebnis war für ihn der Start in ein völlig neues Leben. Steve Kröger ist heute bei mir im Alpha und Omega Podcast. Ich bin Heidrun Lieb. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Steve, du kommst aus Hamburg. Wie kommt denn ein Junge aus dem norddeutschen Flachland dazu, sich für Berggipfel zu begeistern?
Also mein Vater hat mir mal die Frage gestellt, die viele Väter ihre Kinder stellen. Und mein Vater hat mich damals gefragt: Steve, was möchtest du spät mal werden? Und mit 5 Jahren hatte ich dann noch keine klare Antwort drauf. Aber ich hatte so ein inneres Bild, und was sehr, sehr klar war. Und in diesem inneren Bild habe ich schneebedeckte Berggipfel gesehen und mich selber auf einer Bühne Vorträge haltend. Und als ich 30 war, das war 2007, hatte ich den Gedanken, jetzt realisiere ich diesen Kindheitstraum. Und ich habe diese Stimme immer sehr ernst genommen. Und 2007 war es dann soweit und habe einfach diesen Kindheitstraum realisiert.
Jetzt ist es ja ein extrem ehrgeiziges Ziel, so die höchsten Berge der Welt zu besteigen. Das macht man ja nicht einfach mal so. Also man muss erstmal auf die Idee kommen und das dann auch wirklich umzusetzen. Kannst du diesen Moment beschreiben, wo dir klar war, so jetzt mache ich es, ich will das wirklich?
Ich erinnere mich an eine Situation, das war zu Weihnachten, und ich habe über die Weihnachtstage hinweg so eine 7-teilige Mount Everest-Dokumentation gesehen und habe Menschen im Fernsehen gesehen, die Bereitschaft hatten, ihr Leben zu riskieren für diese eine Leidenschaft, für dieses eine Ziel. Und ich saß da ganz faszinierend von Tag zu Tag, und in mir kam so die Frage hoch: Kann ich das auch? Und mir war klar, ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich war voller Neugier und wollte herausfinden, ob ich das kann. Und dann habe ich an diesem Tag eine Entscheidung getroffen, die nächsten 7 Jahre meines Lebens bestimmen sollten. Und für mich war das dann gesetzt. Also es gab kein Zurück nach der Entscheidung, und es war auch alternativlos, weil ich so fasziniert war von dieser Idee. Und ich wollte einfach herausfinden, was für ein Mensch muss ich werden, um so ein Ziel zu realisieren. Also für mich war es praktisch ein Selbstversuch mit hohem Risiko und ohne Erfolgsgarantie.
Mhm. Du sagst gerade, was für ein Mensch muss ich werden? Das bezieht sich auf was Innerliches, oder auf was beziehst du das?
Beides. Also auf der einen Seite gibt es natürlich äußere Faktoren, die gegeben sein müssen, um so ein Projekt zu realisieren. Man muss ja dazu sagen, ich war vorher noch nie in den Bergen, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich war noch nie in den Alpen, war noch nie länger als 3 Stunden wandern, und ich hatte auch nie Wanderschuhe. Aber ich hatte die Idee, das muss jetzt so sein, das steht jetzt so an in meinem Leben. Und das heißt, ich musste mich damit beschäftigen, so wie trainiere ich? Wie trainiere ich? Was trainiere ich überhaupt? Auf was genau muss ich mich vorbereiten? Mir war zu dem Zeitpunkt nicht klar, wie gefährlich das eigentlich ist, für was ich mich da entschieden habe. Für mich war auch nicht klar, dass mich das privat 250.000 Euro kosten wird. Also war vielleicht auch ganz gut, dass ich das vorher nicht wusste, sonst hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Das heißt, es gab eine äußerliche Vorbereitung, die einfach sein muss, wie bei jedem großen Projekt. Aber was ich viel spannender fand, ist so diese Idee: Wie muss ich mich innerlich verändern, um so ein langwieriges Projekt zu realisieren? Wie schaffe ich es, über 7 Jahre hinweg so fokussiert zu bleiben? Wie schaffe ich es, über 7 Jahre hinweg so diszipliniert zu sein und nicht abzuschweifen und irgendwo anders hinzuspringen? Und für mich war dieser innere Prozess viel, viel faszinierender als das, was im Außen stattfand.
Die 7 Jahre Training sozusagen. Wie hast du es denn geschafft, so fokussiert zu sein und da wirklich hinzukommen?
Es war ein permanenter Abgleich mit meiner inneren Stimme. Ich habe mich ja permanent war ich ja immer mit mir in Absprache, im inneren Dialog: Will ich das, was ich hier mache, wirklich? Und ich glaube, das ist eine fundamentale Ressource in unserer heutigen Welt. Also zu sich selber noch die inneren Antennen zu spüren: Ist das, was ich da mache in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Job, in meinem Privatleben, ist das mit mir noch stimmig? Kann ich noch Ja sagen zu dem Leben, was ich führe? Und in diesen 7 Jahren war ich ja natürlich in einer kontinuierlichen Kommunikation zu mir selber und habe mir natürlich jedes Mal die Frage gestellt: Will ich den nächsten Berg jetzt wirklich noch besteigen? Und auch am Berg selber. Die Bergbesteigung war ja nie frei von Zweifel. Und oft kam ja der Moment, wo der Kopf auf einmal anfangen musste, den Körper zu tragen. Und oft musste ich auch über Zweifel drüber gehen, also wie so oft im Leben und in Bergen natürlich auch. Und insofern war das, diese inneren Antennen zu spüren: Ist das, was ich dann noch mache in meinem Leben und auch diese Bergbesteigung, ist das noch stimmig mit dem, was ich will?
Nach viel Wille und Disziplin auch.
Disziplinieren ist etwas, was ich auch mache, wenn ich keine Motivation zu etwas habe. Aber für mich geht es um mehr. Für mich geht es um eine inneren Ja, also Disziplin, ich kann mich auch zu etwas disziplinieren, was ich nicht will. Mir geht es um das Detail, ist das, was ich im Leben mache, das, was ich wirklich will. Weil das, was ich heute entscheide, was heute gut für mich ist, kann ja sein, dass es in 3, 4 Jahren nicht mehr gut für mich ist. Und ich glaube, das ist eine menschliche Ressource, die geht uns hier heutzutage leicht verloren.
Du hast 7 Jahre trainiert und hast da deinen ersten Gipfel bestiegen, den Kilimanjaro war das. Wie hast du das dann erlebt? Wie ging es dir da oben?
Ich hatte oben auf dem Gipfel das Gefühl, als wäre ich schon mal da gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich war genau schon mal an diesem Ort und es hatte mich irgendwie nochmal bestätigt in meinem ganzen Vorhaben und das hat mich so fasziniert und so berührt. Heute würde ich schon fast sagen, es war eine göttliche Erfahrung. Heute würde ich das so sagen. Damals hatte ich noch nicht den Zugang zum Glauben, wie ich ihn heute habe. Aber als ich dann da oben stand, hatte ich das Gefühl, das, was ich da erlebt habe, diese göttliche Erfahrung, diese intensive innere Erfahrung, davon wollte ich einfach mehr.
Diese Bedingungen auf den Bergen sind ja teilweise schon extrem. Wie kann man sich das da vorstellen?
Kalt. Also unangenehm kalt.
Wie kalt ist es dort?
Kilimandscharo gehört jetzt noch zu den warmen Bergen, aber ich war ja auch in der Antarktis und in Alaska. Und Alaska gerade sehr nah dran am Nordpol. Wenn da noch ein bisschen Wind dazukommt, dann kann das schon mal minus 50 Grad werden. Man hat natürlich das beste Equipment, was es so auf dem Markt gibt, aber es ist halt unangenehm. Und letztendlich, wenn man in so einer unwirklichen Welt ist, dann beschäftigt man sich viel damit, mit Dingen, die einen am Leben halten. Das heißt, du musst gucken, dass du nicht erfrierst. Du musst gucken, dass die Sonneneinstrahlung nicht direkt auf deine Haut kommt. Du musst gucken, dass du regelmäßig Schnee und Eis schmelzt, um genug zu trinken. Also du bist viel mit fundamentalen Dingen des Lebens beschäftigt.
Du hast vorhin angesprochen, wie gefährlich das ist, dass dir das nicht klar war. Wie gefährlich ist das denn da oben?
Na, es gibt schon Stellen, wo Menschen halt auch nicht wiederkommen.
Was hast du dir davon versprochen, so auf dem Gipfel zu sein?
Das Versprechen, an dem ich mich festgehalten habe, war die Idee, dass wenn ich alle Gipfel erreiche, dass ich dann ein Gefühl von innerer Erfüllung bekomme. Das war das, woran ich mich gehalten habe. Aber es ist anders gekommen als ursprünglich geplant. Das, wonach ich jetzt rückblickend, wenn ich darüber spreche, das, wonach ich mich gesehnt habe, nach diesem Gefühl, jetzt ist mein Leben anders und jetzt bin ich nachhaltig glücklich, habe ich auf diesen Gipfel nicht gefunden.
Deine Kindheit war, kann man so sagen, geprägt durch Leistungsdenken. Wie hat sich das denn konkret ausgewirkt als Kind erstmal?
Na, meine Eltern haben schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich Leistung erbringe. Ob das jetzt im Sport war, ob das jetzt die Schulnoten war. Und wenn ich halt nicht derjenige war, der die meisten Tore geschossen hat, oder wenn ich jetzt nicht die besten Noten nach Hause gebracht habe, dann wurde das von meinen Eltern schon sehr, sehr deutlich kommuniziert, dass sie das aber gerne so hätten. Und da wurde mit viel Druck gearbeitet und sehr nachhaltig alt auch. Also mein Leben stand viel aus Angst und aus Leistungsdruck. So, das ist das, was ich mitbekommen habe. Und vielleicht ist das auch so etwas, was mir die Kraft gegeben hat, überhaupt mal an den Gedanken ranzukommen, ich besteige jetzt mal die höchsten Berge aller Kontinente. Also da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Also ich könnte ja auch gemütlich, könnte auch gemütlich wandern gehen.
Ja.
So, ne? Und dann nach dem Sonntagnachmittag sagen, so jetzt mache ich noch ein Stück Kuchen und dann ist gut. Aber es muss ja gleich viel sein. Und ich glaube, das war auch etwas, was meine Eltern mir in die Wiege gelegt haben. Und ganz tief geschaut, würde ich fast sagen, ich habe da mein mir genommenes Selbstvertrauen zurückerarbeitet auf diesen höchsten Bergen der Kontinente.
Kannst du das genauer erklären?
Naja, wenn Eltern ihre Kinder so prägen und sagen, das, was du nicht machst, reicht nicht aus, es muss noch besser werden, die Noten müssen noch besser werden, du könntest noch mehr Tore schießen, dann kommt man ja irgendwann auf die Idee, das, was ich mache und der ich bin, reicht nicht aus. Und dann glaubt man irgendwann, aber wenn ich noch mehr schaffe, wenn es noch höhere Berge sind, die ich besteige, dann muss doch irgendwann mal irgendjemand kommen und sagen, jetzt, so bist du liebenswert.
Du hast ja immer mehr gemacht. Du hast ja versucht, Leistung zu erbringen, oder?
Ja, was ich auch gemacht habe.
Ich habe die
Leistung in den Bergen erbracht. Aber dieses Gefühl, diese ganz, ganz tiefe Sehnsucht, dass da jemand kommt und sagt, so jetzt bist du genug und jetzt bist du liebenswert, das blieb ja aus.
Ja.
So, und deswegen hat sich ja irgendwann mein Bergsteigen und das, was ich da mitgenommen habe, hat sich ja irgendwann verändert. Vorher ging es um den physischen Gipfel und das, was ich innerlich erlebe. Aber irgendwann kam dann die Erkenntnis, das, wonach ich eigentlich suche, werde ich in den Bergen nicht finden.
Man sucht irgendwas und irgendwie ist es dann gar nicht da, wo man denkt, dass es sein könnte. Hattest du denn so eine Zeit das Gefühl, du musst irgendjemand was beweisen, dass du es schaffst, auf solche Gipfel zu kommen?
Naja, im tiefsten meinen Eltern. Ne? Also ich glaube, dass es viele, viele Erwachsene gibt oder viele Menschen gibt, die sich einfach wünschen, dass Eltern irgendwann mal ankommen und sagen, ey, lieber Sohn, liebe Tochter, ich bin stolz auf das, was du tust und ich bin stolz darauf, wie du es tust. Ich glaube, dass das ist so in uns verankert, dass wir uns danach sehen. Und auf jeden Fall gehöre ich zu den Menschen, die sich natürlich danach gesehnt haben. Ja.
Ja. In der Zeit, wo du schon so diese ersten Berggipfel erreicht hast, hast du ja angefangen auch als Speaker, Vortragsredner, du wurdest da sehr erfolgreich. Was glaubst du, hat die Menschen interessiert an deinen Erzählungen davon?
Na, ich habe ein sehr extrem freies Leben geführt. Ich habe viele Jahre lang aus dem Rucksack gelebt. Ich habe all mein Hab und Gut reduziert auf die Menge eines 35-Liter-Rucksacks. Das heißt, ich war ja maximal frei. Ich habe viel Zeit in der Natur verbracht. Ich habe viel Zeit auf allen Kontinenten dieser Erde verbracht. Mein Leben bestand größtenteils aus Reisen. Das, was sich heute digitale Nomade nennt, habe ich ja damals zwischen 2007 und 2014 schon gelebt in Reinform. Mhm. So, und das fasziniert Menschen, so dieses Freiheit zu leben und diese Art von Abenteuer zu leben. Das hat die Menschen schon fasziniert. Und ein bisschen wollten sie natürlich auch gucken, ob der verrückte Hamburger auch lebend zurückkommt von den Bergen. Also insofern haben das viele Menschen verfolgt.
Ja. Du hast gesagt, du warst viel alleine, viel in der Natur. War da auch Einsamkeit für dich mit dabei?
Damals nicht. Damals hatte ich ja das Gefühl, ich führe ein maximal freies Leben. Mhm. Heute rückblickend, 10 Jahre später, würde ich sagen, man muss irgendwann mal aufpassen, dass man auf der Suche nach Freiheit nicht alleine ist. Mhm. Heute würde ich sagen, dass ich das damals gemacht habe, was gut war. Diese Lebensphase war gut und wichtig für mich. Ne? Deswegen sitze ich ja heute und kann darüber erzählen. Aber heute würde ich sagen, ich war ein junger Mann, der irgendwie versucht hat, Orientierung zu finden. Und mein Weg führte halt über diese Berge, was gut war zum damaligen Zeitpunkt.
Warst du glücklich in der Zeit?
Damals, ja. Heute, mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich schon sagen, dass ich da schon so einiges vermisst habe in den tiefer liegenden Schichten.
Wir sprechen gleich über die heutige Zeit und was sich geändert hat daraus. Du bist ja quasi, hast ja einen Gipfel nach dem anderen gemacht. Ne? Nachdem ein Ziel abgehakt war, war das nächste. Hat sich da irgendwie auch so ein Gefühl von Befriedigung eingestellt? So, oh, ich habe es geschafft? Oder war das immer noch nach einem Streben, nach einem noch höheren Ziel?
Nee, es wurde irgendwann wichtig, diese Faszination zu einem Abarbeiten. Weil ja, es fand ja keine tiefe Befriedigung statt auf den Gipfeln. Sondern ich war zwar da, aber letztendlich beim Abstieg war ich dann schon wieder damit beschäftigt, was ist denn jetzt der nächste Berg? Also dieses Erfolg genießen können, Gipfelerfolg genießen können, so zur Ruhe kommen. So, das blieb aus. Es war irgendwann so ein Abarbeiten.
Irgendwann war das letzte Ziel auf deiner Agenda, du wolltest auf den Mount Everest. Das sollte ja so der krönende Abschluss sein, ne? Diese 7 höchsten Berge der Welt. Du bist nie oben angekommen. Was war da passiert?
Also ich war im Basislager von Mount Everest, was ja schon 6000 Meter hoch ist. Das ist so hoch wie der höchste Berg in Afrika.
Wie weit ist es von dort noch bis zum Gipfel hoch?
Na, von da aus kommen noch so 3-4 Hochlager. Mhm. Also dann ist man eigentlich noch so, sagen wir mal, so 2 Wochen am Berg. Also ich befand mich vielleicht noch im ersten Drittel der Besteigung. Und ich stand in diesem Basislager und schaute so einen Gletscher hoch, durch den wir durch mussten. So. Und dieser Gletscher, der ist so eine Schlüsselstelle, weil der ist gefährlich. Da können Eisbrocken auf den Kopf fallen, man kann in Gletscherspalte fallen oder es kommen auch Lawinen. So, deswegen ist das schon eine Schlüsselstelle. Und irgendwann stand ich dann da, guckte hoch und dann hörte ich so eine sehr, sehr klare, aber leise Stimme, die sagte, dieses Jahr ist es zu gefährlich. Und ich habe dieser Stimme irgendwie vertraut. Ich habe dieser Stimme nicht hinterfragt, ich habe dieser Stimme vertraut und habe mich dann auch zeitnah entschieden, nee, ich drehe um. Und dann bin ich umgedreht. Und 48 Stunden später, exakt an der Stelle, wo ich diese innere Stimme gehört habe, sind dann 16 Menschen durch eine Lawine gestorben. Exakt an dieser Stelle. Heute würde ich sagen, dass ich an dem Tag die Stimme Gottes gehört habe. Und das war für mich ein einschneidendes Erlebnis und das hat viel Veränderung in mein Leben gebracht.
Wie hast du denn von dem Unglück erfahren und was hat es mit dir gemacht?
Nein, das Unglück, das ging ja um die Welt. Also es war eigentlich schwer, wenn man sich mit Bergen beschäftigt, dieses Unglück nicht mitzubekommen, weil es ist ja bis heute das größte Unglück aller Zeiten. Und das dementsprechend geht es halt auch durch die Medien. Was es mit mir gemacht hat, war, erschrocken. Ich habe natürlich mitgefühlt mit den Menschen und den Familien, die hinterlassen wurden. Also erstmal ist das ja ein ganz schreckliches Ereignis. Das ist ja ganz dramatisch. So. Und dann habe ich das natürlich auch irgendwann auf mein Leben bezogen. So, ne? Und es hat mir nochmal so vor Augen geführt, dass das, was ich suchte oder die Sehnsucht, die ich hatte, also 7 Jahre bevor ich gestartet bin, die werde ich in den Bergen nicht finden. Aber was es gebracht hat, war, ich habe auf einmal dadurch das Gefühl gehabt, dass Gott in mein Leben gekommen ist. Weil ich, und ab diesem Tag hatte ich so das Gefühl, dass ich jetzt auf einmal in so einer Seilschaft bin mit Gott. Und ich hatte auf einmal so das Gefühl, dass mich Gott über diesen 7 Jahre, über diese Berge, von einem Gipfel zum nächsten begleitet hat, damit ich irgendwann nach x Gipfeln feststelle, ich werde da oben nicht das finden, wonach ich mich eigentlich sehne. Nämlich nach innerer Ruhe, nach innerem Frieden, nach einem Ankommen, nach einer Idee davon, wer ich wirklich bin, in der Tiefe. So, und so habe ich das Gefühl, Stand heute, dass Gott mich vorbereitet hat über diese Bergbesteigung. Und das machte, und auf einmal machte das alles wieder Sinn. Und diese Gotteserfahrung, so wie ich sie heute bezeichne und auch verstehe, das hat auf einmal mein ganzes Leben gedreht. Und da habe ich dann das gefunden, wonach ich mich eigentlich immer gesehnt habe.
Ich würde gerne noch mal in diesem Moment des Abbruchs da hinschauen. Du hast ja beschrieben, ne, dich hat das angetrieben, du wolltest immer noch auf den Gipfel und auf den nächsten. Und das war immer das Ziel, wo du hin wolltest. Und jetzt hörst du diese innere Stimme. Und dann aber die Entscheidung zu treffen, nee, ich drehe um, das ist ja keine leichte Entscheidung. Wie schwer ist es dir gefallen und wie haben vielleicht auch die anderen darauf reagiert?
Das war für mich eine leichte Entscheidung. Oh. Ja, weil die war so klar. Es war so frei von Zweifel. Und ich glaube, es gibt in unserem Leben manchmal so eine Momente, wo die Entscheidung eigentlich total leicht ist, wenn man irgendwie mit sich selber im Dialog ist und wenn man seiner Intuition oder seinem Bauchgefühl oder der Stimme Gottes folgt. Ich glaube, dann sind manche Entscheidungen sehr, sehr leicht, sehr, sehr klar. Wenn dann aber andere Stimmen dazu reinkommen, wie der Verstand, der dann sagt, naja, aber ist das denn jetzt wirklich vernünftig und ist das jetzt der richtige Weg und so. Ich glaube, dann werden Entscheidungen ein bisschen schwieriger. Aber in dem Moment war für mich die Stimme so klar und ich habe sie nicht in Frage gestellt. Insofern ist für mich dieses Umdrehen, war für mich in diesem Moment nicht, also es war leicht, umzudrehen. Es war für mich hinterher schwieriger, meiner Community und auch den Medien zu verklickern, warum ich denn umgedreht bin. Weil damals konnte ich es noch nicht formulieren, dass es jetzt für mich eine Gottesbegegnung war, sondern ein Stück weit, ein Teil in mir hatte ja auch das Gefühl, ich habe verloren. Also verloren im Sinne von, weil ich die Entscheidung getroffen habe, umzudrehen. Ein Teil von mir hatte da Schwierigkeiten mit umzugehen. Aber unterm Strich fiel mir in dem Moment die Entscheidung leicht.
Aber so ein Gefühl des Scheiterns war irgendwie trotzdem da.
Ja. Es schwang so mit. Weil, und das ist ja auch die Herausforderung, weil unsere Gesellschaft ja Gipfelerfolge beklatscht. Sie beklatscht, wenn du eine Karriere machst. Die Gesellschaft beklatscht alles, wo du Leistung erbringst. Das ist ja erstmal gut, das ist ja nichts Verwerfliches, sondern dann kriegst du von außen irgendwie Anerkennung. So funktioniert das in Unternehmen, so funktionieren Karriere, so funktionieren Lebensläufe und so funktioniert das auch in der Schule bei meinem 10-jährigen Sohn oder bei meiner 9-jährigen Tochter. Erfolg wird beklatscht. Insofern ist es natürlich gesellschaftlich betrachtet, aus einer gewissen Perspektive auch ein Scheitern. So. Aber wenn man da aus einer anderen Perspektive drauf schaut, dann kann man auch erkennen, dass ein Umdrehen im richtigen Moment manchmal auch total Sinn macht. Und zwar der Moment, wo man auf einmal feststellt, dass Dinge, die mir mal wichtig waren, die mal von Bedeutung für mich waren, heute, Stand heute, nicht mehr bedeutungsvoll sind. Und so entsteht ja auch Sinn im Leben. Sinn im Leben entsteht immer dann, wenn ich mich heute hier situativ frage, was bedeutet das für mich und möchte ich das genauso machen?
Du bist danach wieder nach Hause gefahren. Wie hat sich dein Leben verändert danach, nach diesem Unglück?
Ich bin nach Hause gefahren, nach Hamburg und war durch diese 7 Jahre innerlich total erschöpft. Eigentlich wollte ich ja der Große sein. Ja, ich wollte ja stolz sein, ich wollte, dass Menschen stolz auf mich sind. Aber nach 7 Jahren, was auch sehr, sehr anstrengend waren, diese 7 Jahre, war ich eigentlich total innerlich total erschöpft. Im Außen habe ich Awards verliehen bekommen, meine Bücher sind international erschienen, ich habe überall Motivationsvorträge gehalten, aber innerlich war ich total kaputt. Dann war ich in meinem Hamburger Büro und bin dann vor Erschöpfung auf die Knie gegangen und habe ganz automatisch, ohne drüber nachzudenken, habe ich diese Geste gemacht und habe gesagt, lieber Gott, Also wenn du jetzt eine Idee für mein Leben hast, dann wäre ich jetzt bereit, diese Idee zu hören. Und dann habe ich mich entschieden, alles dafür zu tun, zu verstehen, was der liebe Gott für mich vorgesehen hat, weil ich der Meinung war, wenn ich alleine Entscheidungen für mein Leben treffe, dann führt mich das eigentlich nicht dahin, wo ich gerne hin möchte. Mhm. Das zeigte ja auch meine innerliche Erschöpfung. Also eigentlich war ich am Ende meiner Ideen. Ich habe mich nach innerer Ruhe, nach innerem Frieden gesehnt, aber eigentlich war ich innerlich total erschöpft. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, hier ist vollstes Vertrauen, ich habe keine Idee mehr. Und seitdem habe ich versucht, den Weg zu Gott, den Weg zum Glauben für mich persönlich irgendwie zu finden. Hm. Ja.
Du bist ja christlich aufgewachsen gewesen, du bist mit 18 aus der Kirche ausgetreten.
Ja.
Was hat sich jetzt verändert? Du hast schon von deinem persönlichen Glauben gesprochen.
Ja. Es passierte auf einmal ganz, ganz viel, gerade so auch seit Januar 2025. Auf einmal, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Ich studiere seit Januar 2025 Theologie. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf diese Uni gekommen bin. Auf einmal habe ich mich angemeldet, auf einmal war ich Theologiestudent. Mhm. So, weil, und mich fasziniert dieses Thema. So. Dann hat mir eine Dame, und zwar die Mutter eines Kunden von mir, die ich gar nicht persönlich kenne, die meinen Podcast hört, die schrieb mir eine E-Mail und sagte, Steve, schau doch mal in Hamburg nach der und der Gemeinde, vielleicht ist das gut für dich. Und dann habe ich festgestellt, dass diese Gemeinde 30 Minuten von mir, also die war von Tür zu Tür, die war nebenan. Die war nebenan und dann bin ich da hingefahren, ist eine freikirchliche evangelische Gemeinde. Und dann bin ich dahin und hatte auf einmal das Gefühl, hier bin ich richtig. Ich hatte das Gefühl, hier soll ich sein. Ich hatte das Gefühl, der liebe Gott hat mich in das Theologiestudium gesetzt. Ich habe das Gefühl, er hat mich in diese Gemeinde gesetzt. Und so, und da passiert auf einmal ganz, ganz viel. Und ich merke so nenne ich es, die Seilschaft mit Gott. Eine bewusste Seilschaft mit Gott einzugehen. Und für mich bedeutet das, alles, was ich mache, spreche ich irgendwie so im inneren Dialog, im Gebet mit Gott ab. Und ich merke, dadurch kommt mehr Liebe in mein Leben, dadurch kommt mehr Ruhe in mein Leben, mehr innerer Frieden in mein Leben. Und es ist so eine innere Fülle da. Mhm. Das, wonach ich immer gesucht habe in den Bergen, habe ich jetzt irgendwie in dieser Seilschaft mit Gott gefunden.
Du hast vorhin auch beschrieben, wie du Dinge in deinem Leben reduziert hast, auch was das Thema Besitz zum Beispiel angeht. Hat sich das fortgesetzt bei dir in deinem Leben?
Na, ich habe jetzt schon mehr als einen 35-Liter-Rucksack. Habe ja auch zwei Kinder und so. Aber letztendlich merke ich, ich bin immer mit der Frage beschäftigt, so macht der Besitz was mit mir oder mache ich was mit dem Besitz? Und gesellschaftlich betrachtet finde ich das auch eine sehr, sehr relevante Frage, weil hier in unserer Gesellschaft lernen wir oft, Besitz ist gut. Mehr Besitz ist besser und Geld ist gut und mehr Geld ist noch besser, weil noch mehr Geld noch mehr Sicherheit bedeutet. Ich möchte das in Frage stellen. Ich möchte die Frage in den Raum geben, ab wann ist für mich genug? Damit meine ich das Materielle, aber ganz konkret damit meine ich auch zum Beispiel das Geld. Sich einfach mal mit der Frage zu beschäftigen, ab wann ist für mich wirklich genug? Weil wenn man zum Beispiel sich mit Menschen unterhält, kommt man ja auch so oft auf die Antwort, naja, mir geht's gut, aber Geld könnte ein bisschen mehr sein. So, das ist ja so eine, kennt man so. Mhm. Ne? Aber ich frage mich, stimmt das? Und ich finde die Frage relevant, dass jeder für sich mal überlegt so, und auch konkret überlegt, das in einem Betrag festhält, wie viel Geld ist pro Monat für dich genug? Weil wenn ich das nicht mache, kann es sein, dass das Geld für mich, ich werde auf einmal Geisel des Geldes. Wie auf einmal das Hamsterrad für den Hamster, was das für den Hamster das Hamsterrad ist. So, ne? So, und deswegen für mich, was das Thema Besitz angeht, ich prüfe immer, mache ich was mit dem Besitz oder macht der Besitz etwas mit mir?
Ja. Du hast vorhin auch das Thema Sinn des Lebens angesprochen, dass du dich viel damit beschäftigst. Damit postest du auch Dinge auf Instagram oder in deinem Newsletter. Was würdest du denn sagen, ist der Sinn des Lebens?
Also es gibt zwei Perspektiven, wie man da drauf schauen kann. So, ich bin ein Riesenfreund der Existenzanalyse. Ich mache eine Ausbildung zum existenzanalytischen Psychotherapeuten. Und diese Schule, die ich besuche, hat die Idee, die geht halt hin und sagt, der Mensch ist ein nach Sinn strebendes Wesen. Es ist in uns angelegt, dass wir die großen Fragen des Lebens beantwortet bekommen wollen. Es muss am Ende des Lebens, muss es irgendwie alles Sinn machen. So, und aus der Sicht der Existenzanalyse geht man hin und sagt, Sinn ist immer situativ und individuell. Das heißt, ich muss schauen, welchen Sinn macht es hier heute, dass wir hier gemeinsam sitzen. Mhm. Was hat das für mich persönlich für eine Bedeutung? Da ist immer so die Frage, was bedeutet das für mich? Und ist das, was ich hier gerade mache, stimmig mit mir? Wir haben da vorhin schon mal drüber gesprochen. Der Schlüssel zu einem sinnerfüllten Leben ist Stimmigkeit. Mhm. Ein inneres Ja zu dem, was ich tue. Und dann gibt es aber noch einen allgemeingültigen Sinn des Lebens. Das, was ich eben besprochen habe, ist der Sinn meines Lebens. Mhm. Aber dann gibt es auch noch den Sinn des Lebens. Und da gibt die Theologie eine Antwort drauf, was der Sinn des Lebens ist. Also ein allgemeingültiger Sinn, der für alle eine Relevanz hat. Und für mich ist da die Perspektive des christlichen Glaubens etwas, was eine Antwort drauf gibt.
Mhm. Man kann sagen, dass sich dein Leben auch einfach radikal geändert hat durch das Erlebnis, das du am Mount Everest hattest. Was würdest du generell sagen, ist so die Lektion deines Lebens, wenn du auch so kurz zurückblickst auf deine große Bergtour, was du alles vor dir hattest und wo du heute stehst?
Was ich in den Bergen gelernt habe? Also in den ersten Jahren habe ich gelernt, was ich alles leisten kann. Ich habe Dinge gesehen, die ich leisten kann, von denen ich vorher nicht wusste, dass ich sie leisten kann. Dann habe ich gelernt, was ich nicht leisten kann, wo auch meine absoluten Grenzen sind. Ich halte das für eine fundamental wichtige Erfahrung, für sich zu entdecken, hier ist meine Grenze und alles, was danach kommt, kann ich nicht. So. Und die Berge haben mich zu Gott geführt, in eine Seilschaft mit Gott. So. Und das ist für mich die größte Erfahrung, dass das Glück nicht auf den Gipfeln dieser Berge liegt, sondern für mich ganz persönlich in der Seilschaft mit Gott.
Vielen Dank, dass du da warst. Steve Kröger, Gott statt Gipfel, die Umkehr am Mount Everest, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube.
Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de.